Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Weltzeituhr von Helga Kurz-Kallia. Die Autorin ist auch Psychotherapeutin. In den Büchern der Berlinerin spielt die Vergangenheit und deren Wirkungen auf die Gegenwart eine wichtige Rolle. Der neue Prosaband ist im Ost-Berlin der 70er und 80er Jahre angesiedelt. Hauptfigur ist eine Psychologin. Ein literarisches Protokoll der Unbehaustheit, unprätentiös und human. So bezeichnet unser Kritiker Marco Martin das Buch.
Die 1948 in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin und Psychotherapeutin Helga Kurz-Kallia war in der breiteren literarischen Öffentlichkeit lange Zeit kaum bekannt. Dabei hatte bereits ihr 2010 veröffentlichter Briefroman »Lamaras Briefe« oder »Vom Untergang des Kommunismus« eine Ahnung vermittelt vom ungewohnt weiten Erfahrungshorizont dieser Autorin. Die Tochter einer jüdischen Kommunistin aus Wien, die nach dem Krieg zusammen mit ihrem Mann aus London in die DDR übergesiedelt war, fremdelte von Beginn an mit der ideologisch grundierten Entscheidung ihrer Eltern. Dennoch blieb sie in der DDR, anders etwa als die 1984 nach Straßburg ausgereiste Schriftstellerin Barbara Honigmann, deren Bücher sich aus vergleichbaren biografischen Erfahrungen speisen. Ende der 70er Jahre hatte Helga Kurz-Kallia in Georgien ihren zukünftigen zweiten Ehemann kennengelernt und so öffneten Lamaras Briefe eine komplexe deutsch-georgische Familiengeschichte. Kurz-Kallias 2000 publizierter Roman »Im Halbschlaf« führte dann zurück in die bleiern sedierte Zeit nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976. Mit dem vor 5 Jahren in der Friedenauer Presse veröffentlichten Haus des Kindes, einer berührenden Erinnerung an eine ganz besondere, von Neugier und Befremden geprägte Ostberliner Kindheit, wurde Helga Kurz-Kallias unverwechselbare Stimme dann endlich stärker wahrgenommen. In ihrem soeben erschienenen autobiografischen Buch »Weltzeituhr« blickt sie nun zurück in das Ostberlin der 70er und 80er Jahre. Eine Zeit, die geprägt ist von ihrer denkbar außergewöhnlichen Familienbiografie. Und wie schon in ihren vorangegangenen Büchern, ist da sofort dieser konzentrierte Ton und Blick, der Szenarien offenbart, durch deren beklemmende Enge immer auch ein Lichtstrahl dringt. Das zeigt sich zum Beispiel bei einem Ausflug mit ihrer Tante Hella.
Einmal begleitete uns meine Tante, die aus London zu Besuch gekommen war, in den Kindergarten. Hella monierte sich über den militärischen Ton. Das Unbehagen war ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Auf der Straße machte sie ihrem Herzen Luft und sagte ihren Lieblingssatz: »Kinder sollen angstfrei leben.« Der stammte von Anna Freud, die sie schon in Wien gekannt hatte und die 1938 auch nach England geflüchtet war. »Honey, ihr dürft euch nicht alles gefallen lassen«, redete sie in der Karl-Marx-Allee auf mich ein und versprach, mit mir gemeinsam Anna Freud zu besuchen, wenn ich eines Tages nach London käme. Aber bis dahin sollte ich mich hier viel mehr zur Wehr setzen.
Die junge Frau nimmt diesen Rat an, auf ihre Weise. Jenseits von verdruckster Innerlichkeit und offenem Widerstand wird sie einen Weg suchen, der ihrem Dasein Sinn verleiht. Und zwar in psychologischen Hilfeleistungen für andere. Dass daraus nie die vorwurfsvolle Pose verhärteter Aufopferung wird, verdankt sie dabei nicht zuletzt ihrer nicht korrumpierten Fähigkeit zur Beobachtung und Selbstreflexion. So, wie sie auch an ihrem älteren Bruder Thomas, der später in den Westen gehen wird, den freien Geist bewundert.
Thomas, wie meine älteren Geschwister in England geboren, lächelte vielsagend, bevor er kommentarlos ein beschriebenes Blatt aus seiner Jeansjacke zog und ein Gedicht vorlas. Ich lauschte seinem fliegenden Atem wie einer vertrauten Tonart. Mir gefiel der Trotz in seiner Stimme, so uneins mit der Welt und unseren Genossenvätern. In Zukunft wollte auch ich auf keinen Fall mehr zu nachsichtig sein und weniger Verständnis zeigen.
Ein solcher Vorsatz erweist sich freilich als gar nicht so einfach, da doch die geliebte Mutter weder über das Judentum sprechen will, noch über die sowjetischen Lager, in denen jene ihre Freunde und Freundinnen gelitten hatten und zugrunde gegangen waren, die damals in den 30er Jahren nicht nach England, sondern ins vermeintliche Arbeiterparadies Stalins geflohen waren. Dennoch besteht die Mutter darauf, dass ihre Tochter Helga nach Moskau reist und dort eine inzwischen ebenso bejahrte Jugendfreundin trifft, die Gulag-Überlebende Eva. Diese offenbart sich der jungen Frau aus Ost-Berlin.
In Kasachstan verlegte Eva von morgens bis abends Eisenbahnschienen. Die Norm erreichte sie nie. Ohne Hilfe und Betrug wäre sie dort glatt verhungert. Als sie Typhus bekam, musste sie keine Steine mehr schleppen. Stattdessen fuhr sie mit den Ochsen Mist. Nach 10 Jahren Lagerhaft schlug sie sich zu ihrem Mann Erich in den hohen Norden durch und blieb mit ihm 10 weitere Jahre in der Verbannung. Tag für Tag wachte sie im Winter auf.
Mit geschärftem Blick kehrt Helga Kurz-Chalia schließlich zurück in die spätsozialistisch stagnierende Honecker-DDR. Und zelebriert auch dies nicht etwa als ein weiteres Kapitel eines selbstbezogenen Entwicklungsromans. Dafür ist ihre Prosa glücklicherweise zu modest und zu fern jeglicher Selbststilisierung. Denn wiederum sind es nicht zuletzt die Erfahrungen und das Tun anderer Menschen, die im Mittelpunkt des Buches stehen und die Wahrnehmung der Autorin stimulieren. Die titelgebende Weltzeituhr am Alexanderplatz wird dabei zu einer Metapher, deren sinnlich präzises Ausbuchstabieren zeitliche, geografische und vor allem mentale Freiheitsräume öffnet.
Ich interessierte mich für A.S. Neals berühmte freie Schule in Summerhill und die antiautoritären Kinderläden in West-Berlin. Christina, meine Studienfreundin, schwärmte von ihrer neuen Tätigkeit in der Kinderpsychologie. Die Arbeit mit schwierigen Kindern habe ihr die Augen geöffnet. Sie denke nun viel über ihre eigene Familie nach. Ihre weichen Hände zu Fäusten geballt, sagte sie, jeder Mensch habe das Recht, sich frei zu entfalten. Auch bei uns. Ich musterte wortlos die kleine blaue Ader auf ihrer Stirn. Der Gedanke, Kindern in Not zu helfen, reizte mich.
Die Nervenklinik in Ost-Berlin-Lichtenberg, in der sie dann zu arbeiten beginnt, ist jedoch alles andere als ein Refugium. Heute weiß man, wie stark besonders im Bereich der Psychologie Ärzte ihr Unwesen trieben, die clandestin der Staatssicherheit verpflichtet waren. Doch bereits an der Oberfläche war das Autoritäre sichtbar. Der Klinikchef gibt Anweisungen im Stil von »keine Gruppenbildung« und »keine Extrawürste«, hält Kinderpsychotherapie für eine westliche Modeerscheinung. Und sogar im Institut für Psychologie regiert ein Denken, in dem psychische Probleme lediglich ein Störfall sind, der im Sinne der sozialistischen Menschengemeinschaft schnell und effizient zu beheben ist, auch mittels Elektroschocks.
Das Institut für Psychologie, ein paar hundert Meter von der Ruine der neuen Synagoge entfernt, war stolz auf seine mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung. Aber eigentlich hatte ich mich für das Studium der Psychologie entschieden, weil ich mich für die Psychologie der Massen interessierte. Ich wollte wissen, warum so viele Deutsche auf ihren Führer geschworen und geschwiegen hatten, als ihre jüdischen Nachbarn verhaftet und deportiert worden waren. Die im Krieg bombardierte große Synagoge nebenan war seit Jahr und Tag abgesperrt. In dem Konsumlager linke Hand hatte sich früher ein jüdisches Krankenhaus befunden. Später machte sich dort die Gestapo breit.
Einer der Patienten, auf die Helga Kurz-Chalia trifft, ist ausgerechnet ihr einstiger Schulfreund Alexander. Auch er ein Kind von Eltern, die zuvor im Exil gewesen waren. Sein Gesicht ist inzwischen aufgeschwemmt von Medikamenten. Alexander war im schrecklichsten Wortsinn kaputt gegangen am alltäglichen Widerspruch zwischen behaupteter sozialistischer Emanzipation und den mannigfaltigen Wucherungen und Traditionen des Inhumanen und Despotischen. Es macht den literarischen Reiz dieses Buches aus und ist gleichzeitig seine unprätentiös-ethische Würde, dass die bis heute subkutan fortwirkenden Verheerungen, die in diesem Staat angerichtet wurden, nicht verklausuliert erinnert werden und auch nicht bequem lediglich der Politik da oben angelastet.
Wir lebten in einem Staat, in dem ständig etwas vertuscht oder schön gefärbt wurde. Ausnahmen und Unterschiede waren unerwünscht. Selbst bei den Schwestern im Haus 2, die den Staat für gewöhnlich mit Argwohn beäugten. Alle sollten gleich, also nicht besser als man selbst behandelt werden. Das bekam auch der 5-jährige René zu spüren. Auf der Station beschwerte man sich, dass er schwerer zu lenken sei, seit er weniger Pillen schluckte. Erst gestern habe er auf seinem Teller die Hälfte liegen gelassen und sei ohne Erlaubnis auf die Toilette gegangen. So wird er nie gruppenfähig, urteilte die Küchenhilfe.
Helga Kurz-Chalia zu lesen, bedeutet das zu entdecken, was ich an Konkretem weder in den hochgelobten Büchern einer Christa Wolf noch einer Jenny Erbenbeck auch nur ansatzweise findet.
Marco Martin war das über Weltzeituhr von Helga Kurz-Chalia, erschienen bei der Friedenauer Presse, 146 Seiten, kosten 22 €.